Ja, jetzt nochmal richtig von mir. Richtig schön, dass ihr hier seid. Richtig schön, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Katharina, ich bin Pastorin in dieser Gemeinde. Ich darf das zusammen mit Werner tun, der heute zu einem Dienst in Bad Dürkheim ist und von dem ich auch ganz liebe Grüße ausrichten soll. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Vorrecht. Bevor wir in die Predigt gehen, wir starten morgen mit 21 Tagen Fasten und Gebet. Und ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzumachen. Ihr habt auf den Stühlen die Broschüren ausliegen, die begleitende Broschüre. Da findet ihr zum einen ein paar Infos zum Fasten, warum eigentlich Fasten, wie kann man fasten. Wir empfehlen für diese Zeit das Daniel-Fasten, da findet ihr die Infos dazu. Und das Tolle ist, wir haben von Leuten aus unserer Gemeinde geschriebene Andachten, die uns 21 Tage begleiten werden mit dem oder über den Text, der uns auch sehr auf dem Herzen war für uns als Gemeinde für dieses Jahr, sodass wir da alle dran sein können und drin sein können. So, nehmt die gerne mit. Unten liegen noch jede Menge aus, da muss nichts übrig bleiben. macht davon Gebrauch. Beim Fasten ist es ja so, wenn wir geistlich fasten, dass es nicht vorrangig darum geht, dass wir Gewicht reduzieren, sondern es geht darum, dass wir in unserem Alltag Raum schaffen, Gott zu suchen, dass wir die Dinge des Alltags ein bisschen aus dem Weg räumen, dass wir Zeit nehmen, Gott zu suchen, zu beten. Und meine Erfahrung ist, die ersten 2-3 Tage fühlt sich nicht so gut an. Aber dann, und dann habe ich oft erlebt, wie ich gemerkt habe, dass ich Gottes Gegenwart stärker wahrnehmen kann, dass ich sein Reden klarer hören kann. Und ich glaube, genau darum geht's. So, es ist dir freigestellt, in welcher Form du dabei bist und ob du überhaupt dabei bist, aber davon gehe ich mal aus, dass die viele sich mit einklinken. Genau, sei dabei. Wir werden 3 Frühgebet morgende per Zoom haben und einen Gebetsabend auch am 23. in Präsenz in der Stadthausgasse und noch weitere Veranstaltungen. Also seid dabei, macht Gebrauch und ich bin mir sicher, dass wir sehr gesegnet aus dieser Zeit hervorgehen werden. Wir haben das ja letztes Jahr das erste Mal gemacht und es war doch erstaunlich zu sehen, dass die Dinge, die wir in dieser Zeit intensiv vor Gott bewegt haben, dass Gott uns wirklich über Bitten und Verstehen beschenkt hat mit den Dingen, um die wir gebetet haben. Und das hat mir so viel Mut gemacht, mit vielen Anliegen auch in diese Fasten- und Gebetszeit zu starten. So, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ja, beim Fasten schaffen wir also Raum für Gott. Das war ja auch das Überthema des vergangenen Jahres, so mit dem Text aus Jesaja 54, wo es heißt, mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht, spann deine Seile lang und strecke deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken. Und wir haben Raum geschaffen und wir wollen das auch weiterhin tun. Und wir hatten den Eindruck, dass das nicht nur ein Wort für 2022 war, sondern darüber hinaus. Wir wollen da dranbleiben. Wir haben Raum geschaffen, eben mit dem, dass wir das erste Mal 21 Tage Fasten und Gebet als Gemeinde gemeinsam gemacht haben. Wir haben Raum geschaffen mit unseren Empowering Presence Gottesdiensten, mit mehr Zeit für Anbetung, mit mehr Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben Raum geschaffen, aber auch im Natürlichen. Wir haben das Foyer mit dazu gemietet, sodass es die Kaffeebar und Gemeinschaft nach dem Gottesdienst gibt. Wir haben hier erweitert, haben mehr Stühle stellen lassen, sodass mehr Gottesdienstbesucher teilnehmen können. Wir haben jetzt zuletzt in der Stadthausgasse den kleinen Raum vorne umfunktioniert in einen Kleinkindraum, weil wir viel mehr Kinder haben wie davor und wir einfach Raum brauchen, wo sie sich auch wohlfühlen und bewegen können. Wir sind dankbar wirklich für das, was Gott geschenkt hat. Und was schön war, eine Mama in der Familie, die neu zu uns gekommen sind, mit der hatte ich mich unterhalten und ich sage es mal in meinen Worten, sie hat es dann so formuliert, Gebetserhörungen sind was richtig Gutes, aber wenn man merkt, dass man selbst die Gebetserhörung ist, ist es auch nicht schlecht. Und das ist wohl wirklich wahr. Ja, einfach mal ein paar Beispiele. Wir haben empfunden eben, dass das Thema Raum schaffen nicht abgeschlossen ist, sondern uns weiter begleiten wird. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Raum schafft für Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist uns wichtiger als alles andere. Wir wollen Raum schaffen, aber auch für Menschen. Wir wollen beten, dass Gott auch im Natürlichen Räume öffnet, in der Stadt, auch mit Räumen, die wir nutzen können, weil die Stadthausgasse doch auch oft eng wird mittlerweile und es zu Überschneidungen kommt und wir einfach dringend da auch mehr Platz benötigen. Und ich denke, dass diese 21 Tage Fasten und Gebet sich auch gut eignen, das einfach vor Gott zu bringen. Nach vielen Jahren, die schon länger mit uns unterwegs sind, wissen das, des Suchens, hatten wir ja damals ein prophetisches Wort bekommen und uns daraufhin entschieden, nicht so intensiv weiter Gebäudesuche zu betreiben, sondern zu sagen, wir fokussieren uns auf den Auftrag, den Jesus gegeben hat. Wir wollen in Menschen investieren, wir wollen den Auftrag leben. Und dann, das kam in dem Wort ja auch, wird Gott uns zu seiner Zeit das Richtige zukommen lassen. Und darauf wollen wir einfach vertrauen, dass es so ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Raumfrage auch als Gemeinde einfach intensiver bewegen. Warum? Weil der Bedarf jetzt da ist. Und so lade ich euch einfach ein, das auch im Gebet mit uns zu bewegen. Raum schaffen. Zunächst und am wichtigsten in uns, für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist, aber auch äußerlich mit dem, was dem Bau des Reiches Gottes dient. Diesen Monat haben wir als Grundlage für die Predigtreihe Ein- und Ausgehen bei Jesus den Bibeltext aus Johannes 10, Vers 9, den wir als einen richtungsweisenden Text für uns als Gemeinde für dieses neue Jahr 2023 empfunden haben. Ich lese es, da heißt es: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Raum schaffen, weil wir wissen, dass Jesus möchte, dass Menschen ihn kennenlernen und ihm nachfolgen. Wisst ihr, manchmal habe ich in der Vergangenheit und nicht nur bei uns, sondern auch anderswo und lustigerweise gerade am vergangenen Sonntag, wie ich zu einem Auswärtsdienst unterwegs war, Leuten sagen hören, ja, wenn Gott will, dass wir wachsen. Ganz ehrlich, Gott will. Wir wollen nicht immer, weil das unsere Bequemlichkeit herausfordert, weil das Dinge verändert, weil das uns vielleicht was kostet. Gott will. Das hat er schon längst klipp und klar formuliert. 1. Timotheus 2, 3 bis 4, da heißt es, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, Wille ist klipp und klar festgelegt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, da steht es. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und da sind wir schon mittendrin im Thema für heute. Jesus, der Retter. Rettung ist sein Wesen. Jesus will Menschen retten. Dafür hat er sein Leben gegeben. Wie können wir denn glauben, dass es für ihn okay sein könnte, dass seine Kirche nicht wächst? Bei so einer kleinen prozentualen Zahl in Deutschland, die wir wirklich von Menschen haben, die an Jesus glauben. Das ist nicht okay. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Das ist sein Herz, das ist sein Wesen. Und ich finde es wirklich absurd zu glauben, dass Gott zufrieden sein könnte mit dem, wie es einfach ist, dass ein paar Menschen glauben und der große Rest halt nicht. Sein Herz ist, dass Menschen gerettet werden. Und das ist sein Grundanliegen und auch unser Grundauftrag. Er hat alles dafür getan, er hat seinen Sohn gegeben. Und ich glaube, dass Gott es gebraucht, dass die Dinge in unserer Zeit, und ich meine das jetzt nicht nur bei uns, sondern auch weltweit, durchgeschüttelt werden, weil er will, dass wir zurückkommen zu dem, was wesentlich ist und schlussendlich wirklich zählt. Und dass wir aufhören, uns ablenken zu lassen von so vielen Dingen, die manchmal so wichtig scheinen, die es letztendlich aber gar nicht sind. Reinhard Bonke hat mal so schön das formuliert, wir sind ein Rettungsboot und nicht ein Kreuzfahrtschiff. Ja, vor meinem natürlichen Her würde ich das Kreuzfahrtschiff bevorzugen. Ja, so so, aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag als Gemeinde, unser Auftrag als Menschen, die wir Jesus kennen, die wir ihn lieben, die wir ihm nachfolgen, ist es, Rettungsboot zu sein. Und ich habe die Tage gelesen, da hat jemand gesagt oder geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Ich fand den Spruch im ersten Moment ziemlich cool und beim weiteren drüber nachdenken habe ich gemerkt, als jemand, die gerne schön eingerichtet lebt und auch nichts gegen Bequemlichkeit hat, dass es mich doch ganz schön herausfordert. Wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Und ich muss irgendwann zugeben, es stimmt. Wenn wir erstmal eingerichtet sind und schön ist und kuschelig ist, dann werden wir deutlich unbeweglicher. Wenn es gemütlich ist und schön, dann will man nicht mehr sich so gerne bewegen, nicht mehr aktiv sein, nicht mehr rausgehen. Und ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum, wenn es Erweckungen gab, die nach eine Anzahl von Monaten oder manchmal Jahren auch an Intensität wieder nachgelassen haben. Ich habe mich viel mit Erweckungsgeschichte beschäftigt und ich habe gedacht, warum ist es denn nicht immer weitergegangen? Also 3 Jahre und dann merkst du, es flacht langsam ab. Ja, warum denn? Und irgendwann ist mir das so aufgegangen. Ich habe gedacht, ja, wenn es so schön ist und du an einem Ort einfach alles hast, was du brauchst, dann fängst du an, dich irgendwann nur noch um dich selbst zu drehen, um deine Bedürfnisse und hier ist so toll und hier kriege ich alles, was ich brauche. Aber der Auftrag ist zu gehen. Der Auftrag ist zu gehen zu einer verlorenen Welt. Und ich glaube, also ist meine ganz persönliche Meinung, dass Gott das manchmal wieder ein bisschen zurückgenommen hat, damit die Leute bereit waren zu gehen. Und dann siehst du ja, dass aus Erweckungsgeschichte viele, viele Dienste entstanden sind, überall auf der Erde, soziale Dienste, geistliche Dienste, wo Menschen sich haben senden lassen mit diesem Bewusstsein, ja, das ist der Auftrag. Als Gemeinde sind wir Teil der weltweiten Pfingstbewegung. Das gefällt mir in vielerlei Hinsicht, aber auch, weil das Programm eigentlich schon im Namen steckt. Ja, Pfingstbewegung, da ist etwas in Bewegung. Wir sind bewegt vom Pfingsten her, wir sind bewegt vom Heiligen Geist. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, es auch dauerhaft zu bleiben. Und nicht das, was wir manchmal anderen vielleicht so ein bisschen hochnäsig vorwerfen, nicht irgendwann selbst leben, dass wir so unsere Routine haben, so wie es eben bei uns läuft und das auch nicht mehr gern verändern wollen. Wir sind Pfingstbewegung und ich wünsche mir, dass wir bewegt sind von Jesus, uns immer wieder neu bewegen lassen vom Heiligen Geist, um dann auch etwas zu bewegen in dieser Welt. Uns bewegen zu lassen dahin, wo Gott uns sendet. Mein Bruder ist Campuspastor in der City Church in Köln, in Bergisch Gladbach. Und der Hauptcampus, die haben ein Gebäude jetzt gekauft, ein neues. Und dann fand ich es ganz spannend, weil David mir erzählt hat, dass der Hauptpastor gesagt hat, wenn wir merken sollten, dass das Gebäude den Auftrag behindert, werden wir das Gebäude wieder verkaufen. Und das hat er gesagt, bevor sie eingezogen sind. Und das fand ich irgendwie ganz stark, weil ich gedacht habe, das bringt zum Ausdruck, was deren Herz bewegt. Wir wollen beweglich bleiben, dynamisch bleiben. Wir wollen in das reintreten, was Gott hat. Und wenn ein Gebäude dem Auftrag dient, dann gerne ein Gebäude. Aber wenn das Gebäude anfängt, den Auftrag zu behindern oder das, wozu Gott uns berufen hat, dann sind wir bereit, dieses Gebäude auch wieder loszulassen und wieder abzustoßen. Und das hat er gleich eingepflanzt allen, dass die Bescheid wissen. Fand ich irgendwie, hat mich beeindruckt, fand ich ziemlich cool. So, mein zweiter Gedanke ist, lass dich bewegen vom Heiligen Geist. Dass die gute Botschaft von Jesus sich weltweit verbreitet hat, hatte damit zu tun, dass der Heilige Geist an Pfingsten auf die wartenden und auch ein bisschen desillusionierten Jünger kam, dass sie Kraft empfangen haben und durch den Heiligen Geist befähigt waren, den Auftrag zu leben. In Apostelgeschichte 1, 7 und 8, da lesen wir, Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und Flemlingen und Böchingen und Landau und Neustadt und Speyer und wo ihr überall herkommt. Dass die gute Botschaft sich von Jesus verbreitet hat, lag an Menschen, die sich von der Liebe Gottes haben entzünden lassen. Die bereit waren zu gehen, die bereit waren, das, wozu der Heilige Geist sie befähigt hat, auch in die Tat umzusetzen. Aber, und jetzt kommt der nicht so schöne Teil, es hatte auch etwas damit zu tun, dass es nach und nach immer schwerere Verfolgung gab und die Christen fliehen mussten von da, wo sie waren und quasi unfreiwillig durch die ganze Welt bewegt wurden. Finde ich einen interessanten Gedanken. Und ich bin überzeugt, und obwohl ich mir das nicht wünsche, glaube ich, dass es kein Schaden für die Kirche von Jesus ist, wenn es unbequemer wird, weil es Wachstum und Erweckung bringen wird. So da, wo wir aus dem geistlichen Schlaf gerissen werden, aus unserer Bequemlichkeit, aus unserer Ich-Bezogenheit, da bringt es immer die Frage nach oben, um was geht's und um was eigentlich nicht. Und ich glaube, dass das gut ist. So als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, was wäre, wenn der Krieg uns in Deutschland erreichen würde? Was wäre, wenn von einem Tag auf den anderen alles anders wäre? Was wäre dann von Bestand in meinem Leben? Was zählt am Ende wirklich, wenn alles Äußere wegbricht? Und ich muss sagen, das ist Jesus und es sind die Menschen, die ich liebe. Alles andere, so gern ich das auch habe und ich genieße, dass ich das habe, ist letztendlich nicht wichtig. Haus, Auto, alles Materielle, völlig unbedeutend, wenn es um die Frage geht, um was geht's wirklich? Letztendlich, es geht um Jesus, es geht um meine Beziehung zu ihm und es geht um die Menschen, die ich liebe. Regina hat in unserer Klausur im Herbst folgenden Satz gesagt, der sich mir ganz tief eingeprägt hat. Im Winter wird die Sicht zum Himmel wieder frei. Und das ist mir so hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ja, wenn wir den Winter mal deuten als herausfordernde Zeiten, wenn du im Sommer läufst und da sind Bäume in der Straße und du guckst zum Himmel und da sind lauter Blätter, dann ist der Blick oft nicht frei. Da ist viel anderes, was uns ablenkt. Wenn es Winter wird, wenn die Zeiten herausfordernder werden, dann guckst du hoch und es sind keine Blätter da und der Blick zum Himmel wird frei. Versteht ihr? Also ich fand den Gedanken irgendwie richtig spannend. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich glaube, dass es wirklich so ist, dass im Winter der Blick zum Himmel wieder freier wird und dass uns das auch gut tut, solche Phasen in unserem Leben zu haben, damit wir wieder klarer sehen können. Aber beim Blick zum Himmel soll das nicht bleiben, weil Jesus spricht ja von sich als der Tür, als den Zugang zum Himmel. Darüber hat Werner letzten Sonntag gepredigt, als den Zugang zu Gott als Vater. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Jesus gebraucht ja immer wieder alltägliche Bilder, um geistliche Wahrheiten zu veranschaulichen, um sie so verständlicher zu machen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Er sagt nicht, ich bin eine von vielen Türen, du kannst wählen, welche dir am besten gefällt, um zu Gott zu kommen, sondern er sagt, ich bin die Tür. Und diese Tür ist als der einzigste Weg zu Gott vollkommen exklusiv. Und steht in seiner Einladung an alle Menschen dennoch für jeden offen. Du kannst die Tür betrachten, du kannst sie analysieren, du kannst sie bestaunen, du kannst alles über ihre Funktion wissen, du kannst an ihr klopfen, du kannst dich auf die Türschwelle setzen, aber retten wird dich nur, wenn du durch sie hineingehst. Jeder ist eingeladen, hindurchzugehen und gerettet zu werden. Wir glauben, und deswegen auch der Text für dieses Jahr, dass es nach wie vor und nicht verhandelbar ein Grundanliegen Gottes ist, dass Menschen gerettet werden. Und da, wo wir das zu sehr aus dem Blick verloren haben, weil andere Dinge uns mehr beschäftigen, da glaube ich, dass wir eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Menschen ohne Jesus gehen verloren. Das können wir nicht schönreden, das können wir nicht verändern. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das Gute daran ist, dass Jesus einen Weg daraus geschaffen hat. Dass Jesus nicht will, dass ein Einzigster verloren geht, dass ein Einzigster in eine Ewigkeit ohne ihn geht. Es geht beim Glauben an Jesus nicht darum, dass wir ein bisschen besseres Leben haben. Es geht nicht darum, dass unsere religiösen Gefühle irgendwie befriedigt werden oder dass wir ein bisschen spirituell unterwegs sind. Beim Glauben an Jesus geht es um Leben und Tod. Es geht um Erlösung und Errettung. Es geht um die Frage, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen werden, wenn wir gestorben sind. So durch Sünde und Schuld sind wir von Gott getrennt und wir selbst können diese Trennung nicht aufheben. So sehr wir uns anstrengen, nicht mal durch geistliche Leistung können wir diese Trennung überwinden, die zwischen uns und einem heiligen und gerechten Gott ist. In Epheser 2, Vers 8 heißt, das Einzigste, was das schaffen kann, ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr nichts selbst getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Und das ist wirklich gute Botschaft. Jemand hat mal definiert, Gnade, also G-N-A-D-E, kann auch übersetzt werden mit Gutes nach all dem Elend. Hat mir irgendwie gefallen. Eine andere Definition über Gnade, die ich sehr mag, ist, Gnade ist wie Wasser, sie fließt immer zum tiefsten Punkt. So egal in welchem Elend du dich vielleicht gerade befindest, egal in welchem Tiefpunkt du vielleicht gerade feststeckst, Jesus hat bereits alles getan, um dich da rauszuholen. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung, wir haben das im Abendmahl gefeiert, den Weg für uns frei gemacht. Weil auf die Sünde immer der Tod steht. Und Jesus ist stellvertretend in diesen Tod gegangen, damit wir durch ihn Vergebung und ewiges Leben empfangen können. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt, in keinem anderen Namen ist Rettung zu finden. Denn unter dem ganzen Himmel gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name, der Name Jesus, ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Kein rechts, kein links, ganz klar. Brian Houston hat mal gesagt, Jesus, er ist der einzigste Name, durch den wir gerettet werden. Er ist der Name, der gleichermaßen persönlich wie machtvoll ist, vertraut wie auch weltweit bekannt. Der Name Jesus kann in deinem Leben eine Kraft freisetzen, wie nichts anderes, was du jemals erlebt hast. Er kann Türen öffnen, Wunden schließen und einen Weg über das Wasser einer stürmenden See bahnen. Sein Name ermöglicht es uns, die Begrenzung unserer eigenen Namen und Fähigkeiten zu überwinden. Die Hoffnung, die wir im Namen Jesus haben, ist ein Anker für unsere Seelen. Wow. Auf dem Namen Jesus ruht zu Recht die Hoffnung der ganzen Welt. Sein Name ist höher, sein Name ist größer, sein Name ist der Name, der über allen anderen Namen steht. Der Name Jesus, wenn er sich mit unserem Leben, mit unserem Herzen, mit unserem Glaube verbindet, hat die Kraft zu retten und erlösen. Es ist die Kraft, die alle Dinge möglich macht. Und Jesus sagt von sich, dass er die Tür ist, um hineinzukommen in dieses Reich Gottes. Und mein dritter und letzter Gedanke ist, erlebe Jesus als den Retter. Erlebe Jesus als den Retter. Und dazu möchte ich dir heute die Möglichkeit geben. So, wenn du heute hier bist und hast noch nie eine klare Entscheidung getroffen, Jesus als deinen Retter und Erlöser in deinem Leben anzunehmen, dann kannst du das heute tun. Ich werde gleich ein Gebet beten. Ich lade uns einfach auch ein, die schon mit Jesus sind, das mitzubeten. Und wenn du das möchtest und das aufrichtig tust, dann darfst du wissen, dass Jesus dieses Gebet ernst nimmt und dass er dich rettet. Dass du wissen darfst, wo du die Ewigkeit verbringst, wenn du einmal stirbst. In Römer 10, Vers 13 heißt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Vielleicht bist du aber auch Christ, du bist gerettet, aber du steckst trotzdem in unguten Dingen fest. Bist verstrickt vielleicht in was auch immer, verstrickt in Sünde, verstrickt in Lüge, in sexuelle Verfehlungen, steckst fest in Bindungen oder Abhängigkeit, welcher Art auch immer. Und auch du brauchtest, dass Jesus dich da rausrettet. Jesus ist gekommen, um zu retten und nicht zu richten, sagt ein Vers. Und auch da gilt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich ermutige dich, Scham zur Seite zu legen, zu Jesus zu kommen, ihm diese Dinge zu bringen, er weiß es ja sowieso. Ihn um Vergebung zu bitten und du wirst erleben, wie Gott kommt, wie er dich reinigt von aller Ungerechtigkeit, wie er dich freisetzt von Dingen, die dir Kraft rauben, die dich kaputt machen wollen, wo du es aus eigener Kraft nicht rausschaffst. Auch von dämonischen Bindungen. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und sagst, ich habe eine ganz andere Not. Vielleicht eine finanzielle Not, vielleicht Krankheit in deinem Leben, Depression, Traurigkeit, Trauer. Auch für uns gilt dieses Angebot von Jesus, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Ich habe das in meinem Leben wirklich einige Male erlebt. Ich habe das nie ausgenutzt, aber dann, wenn ich in wirklicher Not war, habe ich mich immer auf diesen Vers bezogen und habe gesagt, Jesus, du hast gesagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich wirklich in Not und ich rufe dich an und ich werde dich preisen, wenn es gut geht. Und ich habe jedes Mal erlebt, dass Jesus gekommen ist und mich gerettet hat. Wirklich, wirklich. Und das dürfen wir erwarten, sein Wort ist wahr und er handelt gemäß seinem Wort. So möchte ich uns einfach einladen, unsere Augen mal zu schließen und möchte fragen, ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht persönlich oder ich hab noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus als meinen persönlichen Retter anzunehmen. Dann würde ich mich ganz arg freuen, wenn du mir ein kurzes Handzeichen gibst. Dann werde ich ein Gebet beten, was wir einfach gemeinsam beten, um diesen Schritt zu erleichtern, ins Reich Gottes hineinzutreten. Darf ich fragen, ist jemand da heute Morgen? Okay, dann möchte ich gerne beten für die zwei anderen Anliegen noch, die ich genannt habe. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Retter und Erlöser bist. Und ich danke dir, dass wir dir so wichtig waren, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du alles getan hast, was notwendig war, um uns rauszuholen, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass wir nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen können, außer zu glauben und unser Vertrauen auf dich zu setzen. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der diese Entscheidung bereits getroffen hat und der dich kennt. Jesus, und ich möchte beten, da wo Menschen in anderen Dingen gefangen sind, in unguten Abhängigkeiten, in Dingen, die ungut binden, in ja, den Dingen, die ich auch genannt habe. Ich möchte wirklich beten, dass Menschen Scham zur Seite legen können und dass sie zu dir kommen, dass sie sich nicht verstecken, dass sie nicht davonlaufen, versuchen zu fliehen oder das zu verheimlichen, sondern Heiliger Geist, ich danke dir, dass eine deiner Eigenschaften ist, zu überführen. Und ich bete, dass du jetzt wirksam bist und dass du Dinge zeigst und Dinge nach oben bringst, die nicht in unser Leben gehören. Und ich bete, dass diese Dinge bei dir abgegeben werden. Danke, dass du sagst, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du treu und gerecht bist und dass du uns reinigst von aller Schuld, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, Jesus, dass du das jetzt tust bei jedem Einzelnen, der dich darum bittet. Gott, und ich möchte beten für Menschen, die vielleicht in ganz anderen Dingen gefangen sind, finanziellen Nöten, Herausforderungen, wo Traurigkeit ist, wo ganz andere Dinge gerade eine Not sind. Danke, Jesus, dass du sagst, dass wenn wir dich anrufen in unserer Not, dass du kommst und uns rettest. Gott, und ich bete, dass das nicht nur nette Worte sind, sondern ich bete, dass das etwas ist, was real erfahrbar wird für jeden Einzelnen, der sich in einer Notlage befindet. Danke, Gott, dass du unser Gebet hörst. Danke, dass du ein Gott bist, der rettet, ganz egal, aus welcher Not, welche Not gerade da ist. Und danke, dass wir dich darüber preisen werden, über das, was du getan hast. Amen. Wir wollen noch ein Lied singen. Jesus sagt, er ist die Tür. Wer durch ihn hineingeht, wird gerettet werden. Und in seinem Haus gibt es immer einen Platz für dich.